Am 7. Oktober begann die Hamas einen groß angelegten Angriffskrieg auf Israel. Raketen wurden abgeschossen, militante Kämpfer sprengten den Grenzzaun zwischen Gaza und Israel. Sie drangen über Land, Wasser und Luft in israelisches Territorium ein. Die Terroristen verübten Massaker in mehreren Kibbuzim und auf einem Musikfestival. Sie folterten und ermordeten 1400 Menschen. Kinder wurden geköpft, Frauen vergewaltigt, ältere Menschen wurden abgeschlachtet. 200 weitere Menschen wurden von der Hamas als Geiseln nach Gaza verschleppt. Sie werden dort als Schutzschilde missbraucht, einige starben bereits dabei. Israel reagierte mit Raketen und Luftangriffen auf Gaza-Stadt. Dabei starben nach Angaben der Hamas bereits mehr als 7000 Menschen. Außerdem wurde der Gazastreifen vollständig abgeriegelt. Es gibt keinen Strom, kein Wasser und keine Lebensmittellieferungen mehr. Eine humanitäre Katastrophe droht. Der Aufschrei in der Welt ist groß, auch hier bei uns. In vielen Städten gibt es pro-palästinensische Demonstrationen. Juden werden beschimpft, Synagogen werden angegriffen, an vielen Stellen wird gegen Juden gehetzt. Ich kann dabei voll verstehen, dass die Palästinenser hier in Deutschland mit ihren Landsleuten sympathisieren. Aber Judenfeindlichkeit stelle ich auch vermehrt wieder bei Deutschen fest, und das kann ich nicht verstehen. Da sind so viele Lügen im Umlauf, auch in christlichen Kreisen, dass einem manchmal wirklich schlecht werden kann. Und egal, wie der Krieg in Israel ausgeht, befürchte ich, dass wir den geistlichen Kampf um Israel schon fast verloren haben. Dass die Juden die Welt regieren, ist doch genauso Quatsch wie die Behauptung, dass man Juden an ihrer krummen Nase erkennen kann. Die Wahrheit ist, dass die Juden Gottes erwähltes Volk sind und dass der Teufel deswegen ein großes Interesse daran hat, sie zu vernichten. Und er benutzt für seinen Feldzug gegen Israel jeden, den er dafür gewinnen kann. So vertrieb Mohammed die Juden einst aus Mekka. Die Römer vertrieben die Juden aus Israel. Adolf Hitler rottete sie fast in ganz Europa aus. Und der Iran und die Hamas haben es sich zur Aufgabe gesetzt, Israel von der Landkarte, der Weltkarte zu tilgen. Wenn du also in diesem Krieg nicht zu Israel hältst, dann beantworte doch bitte mal folgende Fragen. Nehmen wir an, polnische Terroristen würden unser Land angreifen und 1400 Menschen abschlachten und 200 Geiseln nehmen. Würdest du dann auch sagen, ach, die armen Polen, die hatten bestimmt gute Gründe dafür. Die werden ja schon seit Jahren von Deutschland benachteiligt. Ich glaube nicht. Du hättest vielmehr vollstes Verständnis dafür, dass unsere Regierung zurückschlägt und die Geiseln befreit. Und jetzt stell dir bitte weiter vor, du müsstest mit jemandem Friedensverhandlungen führen, der dir dein Existenzrecht abspricht und allein deinen Tod will. Ich glaube, darin würdest du keinen großen Sinn sehen. Und trotzdem hat Israel genau das versucht. 1994 hat Israel den Gazastreifen den Palästinensern geschenkt als Zeichen ihres Friedenswillens. Sie hätten das nicht tun müssen. Als das Osmanische Reich nach dem Ersten Weltkrieg zusammenbrach, teilte der Völkerbund den Juden Israel zu und den Palästinensern sprach man Jordanien zu. Jerusalem wurde geteilt. Doch den Palästinensern war das nicht genug. Sie wollten alles. Aber sie verloren sowohl den Al-Nakba-Krieg 1947 als auch den Sechstagekrieg 1967 gegen Israel. Seitdem ist ganz Israel unter israelischer Herrschaft. Ein Land mit knapp 10 Millionen Einwohnern und so groß wie Hessen. Umgeben von 1 Milliarde Muslime, von denen die allermeisten Israel den Tod wünschen. So kommt es immer wieder zu Raketenangriffen und Terroranschlägen in Israel. Die Hamas weiß nämlich ganz genau, dass sie militärisch niemals gegen Israel gewinnen kann. Aber den Krieg in unseren Köpfen, den können sie gewinnen. Und je mehr Leute ihre Lügen glauben, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass alle Welt eines Tages die Juden vernichten will. Darum bin ich froh, dass unser Bundeskanzler sich ganz klar auf die Seite Israels gestellt hat. Der Schutz der Juden wurde sogar zur deutschen Staatsraison erklärt. Das heißt, dass wir Deutsche wegen der Ermordung von 6 Millionen Juden während des Zweiten Weltkriegs eine besondere Verantwortung für Israel heute tragen. Und wenn ich meine Bibel aufschlage, dann finde ich bei dem Apostel Paulus ganz ähnliche Gedanken, was unser Verhältnis als Christen gegenüber Israel betrifft. Paulus sagt, wir sind durch die Geschichte ganz eng miteinander verbunden. Gott hat mit den Juden Geschichte geschrieben, genauso wie mit uns. Und er schreibt sie immer noch. Darum tragen wir füreinander Verantwortung. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ein erster Gedanke, die Juden, kein tolles Volk, aber Gottes Volk. Wo ist dein Volk auf Erden wie dein Volk Israel? So jubelte vor 3000 Jahren der jüdische König David. Und in der Tat, in den Annalen der Weltgeschichte findet sich bis heute nichts, was mit Israel zu vergleichen wäre. Mehr als einmal versuchten grausame Feinde, dieses Volk auszurotten. Fast 2000 Jahre besaß es nirgendwo auf dieser Welt eine Heimat. Eigentlich müsste es sich nach aller historischen Erfahrung längst im Meer der Völker aufgelöst haben. Und doch ist Israel 1948 wieder in sein Land heimgekehrt und lebt. Dieses Wunder gründet sich meines Erachtens nicht auf seinen eisernen Überlebenswillen. Es hat seine Wurzeln auch nicht in einer besonderen menschlichen Qualität des jüdischen Volkes. Nein, Israel lebt und wird trotz aller Bedrohung weiterleben, weil Gott das so will. Er hat sich Israel nämlich aus der Menge der Völker erwählt und ihm eine ganz besondere Rolle zum Heil der Welt zugedacht. Nachdem Gott den Israeliten die 10 Gebote anvertraute und sie versprachen, sich daran zu halten, segnete der Herr sie mit folgenden Worten. Ihr seid nun das Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Nein, ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hatte. Nur deshalb hat er euch herausgeholt aus dem Land, in dem ihr Sklaven wart. Nur deshalb hat er euch mit seiner starken Hand aus der Gewalt des Pharaos befreit. Er wollte euch zeigen, dass er allein der wahre Gott ist und dass er Wort hält. Er steht zu seinem Bund und erweist seine Liebe bis in die 1000. Generation an denen, die ihn lieben und seine Gebote befolgen. Israel wurde also nicht erwählt, weil es so toll ist. Es wurde von Gott ausgewählt, weil er sich in diese Leute verliebte. Genau genommen fand er Gefallen an Menschen wie Abraham, Isaak und Jakob, die ihm einfach vertrauten. Sicherlich war diese Erwählung für Israel ein großes Glück. Es wurde von Herzen geliebt und umsorgt. Wenn Feinde kamen, wurde es verteidigt und es geschahen Wunder um Wunder in ihrer Mitte. Oft erlebte das Volk Israel seine Berufung aber auch als eine große Last. Denn Gott zeigte an Israel beispielhaft aller Welt, wie er über die Sünde richtet und um unsere Erlösung ringt. Wenn sein Volk nicht mehr nach Gott fragte und auch nicht die Gebote hielt, strafte Gott sie regelmäßig. Er ließ Krieg im Land zu oder schickte das Volk sogar ins Exil. So schreibt der Prophet Ezekiel aus der Verbannung in Babylon, nun werden die anderen Völker begreifen, dass mein Volk Israel aus eigener Schuld in die Verbannung musste. Es war mir untreu geworden. Deshalb hatte ich mich von ihm abgewandt und es in die Gewalt seiner Feinde gegeben, sodass alle seine Kriegsleute erschlagen wurden. Weil die Leute von Israel sich durch ihre bösen Taten verunreinigt hatten, habe ich mich von ihnen abgewandt und sie dafür büßen lassen. Jetzt aber, sagt der Herr, der mächtige Gott, will ich für die Nachkommen Jakobs alles wieder zum Guten wenden und mit dem ganzen Volk Israel Erbarmen haben. Ich will nicht, dass mein heiliger Name noch länger entehrt wird. Gott hat durch Israel in allen Jahrtausenden immer wieder Zeichen gesetzt und auf sich aufmerksam gemacht. Und tatsächlich fanden durch Israel immer Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott. Dabei wurden sie nicht nur von den guten Geboten Gottes angezogen, manchmal wurden sie auch dadurch überzeugt, wenn Gott sein Volk gerecht richtete, und nach einiger Zeit wieder aus Liebe begnadigte. So schreibt der Apostel Paulus in Römer 11: Israels Schuld brachte der Welt reichen Gewinn und ihre Abkehr war für die anderen Völker eine Quelle des Segens. Damit wir uns aber jetzt nicht einbilden, wir seien so viel besser als die Israeliten, fügt Paulus direkt hinzu: Dieses Gerichtshandeln geschah aber an ihnen in vorausdeutender Weise. Es ist zu unserer Warnung aufgeschrieben worden, denn wir leben in der letzten Zeit. Wenn Gott Israel bestraft, dann kann er das auch mit uns tun. Und so, wie er sich über uns erbarmt hat, wird er sich auch seinem Volk Israel wieder zuwenden. Für Paulus steht fest, dass Gott die Juden niemals für immer verstoßen hat. Sein Gericht, das im Jahr 70 nach Christus über Israel hereinbrach, war hart. Sie hatten den Sohn Gottes nicht als Messias angenommen und Jesus umgebracht. Und dafür überließ Gott sie dem römischen Machtapparat, der sie zerschmetterte und in alle Welt zerstreute. Nach dem zweiten jüdischen Aufstand, dem Bar Kochba-Aufstand, sorgte der römische Kaiser Hadrian im Jahr 135 nach Christus dafür, dass so gut wie kein Jude mehr in Palästina lebte. 580.000 Juden wurden ermordet und der Rest floh in andere Länder. Doch Gott, der hält, was er seinen Leuten verspricht. Und weil er Israel ewige Treue geschworen hat, kommt die Zeit, in der er sich mit seinem Volk wieder aussöhnen wird. Er wird sie sogar nach Israel zurückführen und sammeln. Paulus schreibt in Römer 11: Wenn Gott jemand seine Gnade geschenkt und ihn berufen hat, dann widerruft er das nicht. Darum wird am Ende ganz Israel gerettet. Jeder von uns verlässt sich doch darauf, dass Gott treu zu uns steht. Davon leben wir an jedem Tag. Wir bringen dem Herrn unsere Schuld und wir glauben daran, dass er sie uns vergibt. Er tut das, weil er ein guter Vater ist, der seine Kinder liebt. Würde Gott auch nur eines seiner Kinder, nur einen von uns hier lieblos behandeln, abweisen oder ein Versprechen brechen, dann würde unser Glaube ziemlich ins Wanken geraten. Er hätte keinen Halt mehr. Darum, sagt Paulus, ist Gottes Geschichte auch mit seinen israelitischen Kindern nicht zu Ende. Er wird auch an ihnen beweisen, dass er treu ist und dass wir uns auf alle seine Zusagen felsenfest verlassen können. Natürlich weiß Paulus auch, dass das Volk, das heute in Israel wohnt, zum größten Teil nicht so lebt, wie Gott sich das vorstellt. Man schätzt, dass ungefähr die Hälfte der 10 Millionen Juden in Israel ihre Religion überhaupt nicht lebt. Aber Gott weiß, dass die Zeit wieder kommen wird, wo sie intensiv nach ihm fragen werden. Ja, am Ende werden sie sogar alle Jesus als Herrn und Messias annehmen, dann wird ganz Israel gerettet. Paulus sagt: Meine Brüder und Schwestern, ich will euch jetzt mit Gottes geheimnisvollen Plan bekannt machen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. Wenn das geschehen ist, dann wird das ganze Volk Israel gerettet werden. Ich stelle mir das so vor: Wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle Menschen ihn am Himmel sehen. Sie werden über seine Herrlichkeit staunen und erschrecken. Alle, die an Jesus geglaubt haben, wird er dann zu sich in den Himmel holen. Die anderen müssen auf der Erde bleiben und gehen ihrem Untergang entgegen. Für sie ist es dann endgültig zu spät, um gerettet zu werden. Nur ein einziges Volk auf diesem Planeten erhält eine zusätzliche Chance. Denn weil die Israeliten als Beispiel für die Völkerwelt herhalten mussten und dadurch viel Leid erfahren haben, wendet sich Gott ihnen noch einmal gnädig zu. Und jeder, der in Jesus nun seinen Messias erkennt und ihn als Herrn annimmt, wird gerettet werden. Das heißt, es gibt auch für die Juden kein Heil an Jesus vorbei. Aber ich glaube, dass sich diese Chance niemand von ihnen entgehen lassen wird. Wie gesagt, ich stelle mir Israels Rettung so vor. Es kann aber auch natürlich geschehen, dass Gott eine Erweckung in Israel schenkt, sodass sein Volk Jesus schon als Retter annimmt, bevor er wiederkommt. Auch dafür sprechen einige Bibelstellen aus Sacharja 8 und 12. Dort heißt es, zu jener Zeit, sagt der Herr, da werde ich alle Völker vernichten, die gegen Jerusalem angerückt sind. Die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aber werde ich mit einem reumütigen Geist erfüllen, der sie dazu treibt, mich um Erbarmen anzuflehen. Sie werden schuldbewusst zu mir aufblicken, weil sie meinen Beauftragten durchbohrt haben. Jesus am Kreuz. Sie werden um ihn trauern, wie man um den einzigen Sohn trauert. Sie werden weinen und klagen wie um einen Erstgeborenen. Halten wir fest. Gott hat einen festen Bund mit dem jüdischen Volk geschlossen. Und keine noch so große Sünde konnte ihn dazu bringen, diesen Bund zu beenden oder zu trennen. Er ist nach wie vor bis heute gültig. Und das ist gut so, denn es gibt uns die Sicherheit, dass auch unser Bund mit Gott halten wird. Egal was passiert, nichts wird uns von der Liebe Gottes trennen. Jesus lässt uns nicht los, auch wenn wir mal in die falsche Richtung rennen. Er geht uns immer wieder nach und wirbt mit allen Mitteln um uns, damit wir zurück ins Vaterhaus finden. Ein zweites, was ich an Israel bedeutend finde und was wir nicht vergessen sollten: Die Juden sind ein nicht immer hörendes Volk gewesen, aber sie sind Gottes irdische Empfangsstation für die Wellen aus der Ewigkeit. Was heißt das? Gott hat das Leben seiner Kinder in geordnete Bahnen gelenkt, indem er uns die 10 Gebote gab. Und es waren die Israeliten, die sie zuerst empfingen und für uns alle aufgeschrieben und bewahrt haben. Unser Glaube lebt davon, dass er jeden Tag mit Gottes Wort gespeist wird. Denn in der Bibel hat Gott alles für uns aufschreiben lassen, was wir für unseren Glauben brauchen. Und es waren Juden, die Gottes Wort für uns gesammelt, aufgeschrieben und weitergegeben haben. Nur durch ihre Mühe und Sorgfalt konnte die Bibel bis heute bewahrt und ihr Text unverfälscht bleiben. Und schließlich wird Israel und nicht Deutschland zum Absteigequartier des Welterlösers. Gott wird in Jesus selbst ein Jude. Und er bekennt sich zu den Nachkommen Davids und sagt, das Heil kommt von den Juden. Eindeutig sah Jesus sich beauftragt, zuerst sein eigenes Volk zu erreichen. Er sagte, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Und diesen Auftrag gab Jesus auch an seine Jünger weiter. Matthäus berichtet, die 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Wenn wir das Neue Testament mal aus dieser Richtung betrachten, ist das plötzlich gar nicht mehr so selbstverständlich, dass das Evangelium auch zu uns Nichtjuden vorgedrungen ist. Es galt zuerst den Juden und wir haben ihnen eine ganze Menge zu verdanken. Erst kurz vor seiner Himmelfahrt gab Jesus seinen Jüngern einen erweiterten Auftrag. Er sagte, sie sollten seine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und dann aber auch in Samarien und bis ans Ende der Erde. Damit erfüllt sich zwar, was Gott schon Abraham und Jakob versprochen hatte, als er sagte, durch dich und deine Nachkommen sollen einmal alle Völker auf Erden gesegnet werden. Aber dennoch war das ein unfassbar großer Schritt in der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Und Gott musste ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, um den ersten Jüngern klarzumachen, dass seine Liebe aller Welt gilt. Petrus wollte das Evangelium um keinen Preis zu den Heiden bringen, doch er wurde eines Besseren belehrt, indem Gott zu ihm durch Visionen sprach. Gott setzte ihm Schweinefleisch vor, was Juden auf keinen Fall essen dürfen, und Petrus ekelte sich davor. Doch Gott sagte, das Fleisch, das ich für rein erklärt habe, sollst du nicht unrein nennen. 3-mal wiederholt sich diese Vision, und Petrus will das Fleisch immer noch nicht essen. Dann klingelt es an der Tür. Es sind ein paar Nichtjuden, die Petrus in ihr heidnisches Gebiet einladen, damit auch dort von Jesus erzählt wird. Skeptisch geht Petrus mit. Doch unterwegs dämmert ihm, was Gott ihm eigentlich sagen wollte. Und als er anfängt zu predigen, werden plötzlich alle Zuhörer vom Heiligen Geist erfüllt. Die erste heidenchristliche Gemeinde entsteht, das Evangelium bahnt sich seinen Weg zu uns. Lasst uns das also bitte nicht vergessen. Die erste Gemeinde war eine durch und durch jüdische Kirche. Der Segen, der später zu uns kam, wurde durch die jüdische Mutterkirche in Jerusalem freigesetzt. Denn das Heil kommt von den Juden. Diese wichtige biblische Wahrheit unterstreicht Paulus im Römerbrief mit einem Bild. Es ist das Bild vom Ölbaum. Paulus schreibt: Nun sind einige Zweige an dem edlen Ölbaum ausgebrochen worden und unter die übrigen wurdet ihr als neue Zweige eingepfropft. Nun kennen wir in unseren Breitengraden keine Olivenbäume, deshalb erkläre ich das lieber an einem Kirschbaum. In unserem Garten in der Oranienstraße stand früher solch ein alter Kirschbaum. Er war riesig groß und trug jedes Jahr Früchte. Wer allerdings genau hinschaute, stellte fest, an dem Baum waren verschiedene Früchte. Auf der einen Seite des Baumes wuchsen kleine rote Kirschen, die immer relativ früh reif waren. Und auf der anderen Seite des Baumes wuchsen große gelbe Kirschen. Wie ist das möglich? Nun, vor vielen Jahren muss jemand ein paar Zweige aus dem Baum herausgebrochen haben und sie durch eine andere Sorte ersetzt haben. Dem Baum wurde also etwas Neues eingepfropft. Und genauso, sagt Paulus, verhalten und stehen wir zu Israel. Die Israeliten sind der Kirschbaum. Aber einige ihrer Zweige wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und tatsächlich waren 10 der 12 Stämme Israels ja über viele Jahrhunderte verschollen. Sie waren von den Assyrern verschleppt worden und kehrten nie in ihre Heimat zurück. So sprach man schon zur Zeit Jesu nur noch von den Juden und nicht von den Israeliten, weil die Einwohner Israels alle nur noch zum Stamm Juda gehörten. Erst seit 1948 kehren auch Leute aus den 10 verlorenen Stämmen nach Israel zurück. Diese lange verwaiste Zeit sollte für unseren Kirschbaum Israel aber nicht zum Nachteil werden. So pfropfte Gott neue Zweige in seinen Baum hinein. Das waren Menschen aus anderen Nationen. Menschen, die anfingen, an den jüdischen Messias zu glauben. Menschen wie du und ich. Wir gehören aber alle zusammen mit den Juden zu einem Baum. Wir leben von den gleichen Säften, die den Baum durchströmen. Und uns trägt eine gemeinsame Wurzel. Ja, Jesus hat uns zu einem einzigen Volk verbunden. Und spätestens im Himmel werden wir uns mit dieser Tatsache anfreunden müssen. Denn dann werden wir zusammen mit allen Stämmen Israels Gott loben. Und wir werden dann hoffentlich auch erkennen, dass das neue Jerusalem nicht nur die Namen der 12 Apostel trägt, sondern auch die Namen der 12 Geschlechter Israels. Ein drittes, was ich an Israel bedeutend finde und was wir nicht vergessen sollten, ist: Die Juden sind schon immer ein umstrittenes und umkämpftes Volk, aber trotzdem ein Volk mit Zukunft. In den ersten Jahrhunderten war die Christenheit noch sehr eng mit dem Judentum verbunden. Viele Gemeinden bestanden ganz selbstverständlich aus Juden und Heidenchristen und sie pflegten ihre jüdischen Wurzeln. Sie feierten die biblischen Feiertage nach dem jüdischen Kalender. An Pessach zum Beispiel gedachten die Christen an den Tod und die Auferstehung Jesu. An Schavuot wurde die Ausgießung des Heiligen Geistes gefeiert. Erst als das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reiches erklärt wurde, wendete sich das Blatt. Damit war nämlich verbunden, dass die Christen von ihren jüdischen Wurzeln getrennt wurden. Sie durften nicht mehr nach dem jüdischen Kalender feiern. Stattdessen wurden christliche Feiertage eingeführt. Der Sonntag wurde zum Ruhetag erklärt und nicht mehr der Sabbat. Gleichzeitig wurde gelehrt, dass das jüdische Volk von Gott verworfen worden sei. Begründet wurde das damit, dass im Jahr 70 nach Christus der Tempel in Jerusalem von den Römern zerstört worden war. Wenn Gott das alles zulassen konnte, dann konnten die Juden doch nicht mehr sein Volk sein. Die Juden wurden dann später als Gottesfeinde bezeichnet. Man nannte sie Gottesmörder, weil sie Jesus ans Kreuz gebracht hatten. Dieses antijudaistische Denken hat knapp 2000 Jahre lang das Verhältnis zwischen Christen und Juden vergiftet. Immer wieder gab es Judenverfolgung unter dem Deckmantel des Christentums. Und so ist es nicht verwunderlich, dass viele Juden bis heute unter keinen Umständen an den christlichen Messias glauben wollen. Sie wollen keine Christen werden. Und da, wo in Europa judenchristliche Kreise mal gewachsen waren, da wurden diese im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Denn Juden wurden vom Naziregime verfolgt, egal ob sie an Jesus, an Gott oder an gar nichts glaubten. Umso erstaunlicher und erfreulicher ist es, dass es heute wieder eine steigende Zahl an Juden gibt, die an Jesus als ihren Retter glauben. Gab es vor 50 Jahren in Israel nur etwa 15 Juden, die an Jesus glaubten, so sind es heute mehr als 15.000. Und in den USA wird die Zahl der jesusgläubigen Juden sogar auf mehr als 250.000 geschätzt. Die größte judenchristliche Gemeinde befindet sich in Chișinău. Das ist die Hauptstadt Moldawiens und sie hat mehr als 1.000 Mitglieder. Sie nennen sich heute in der Regel nicht mehr Judenchristen, sondern messianische Juden. Damit betonen sie, dass sie Juden sind und bleiben. Aber sie haben erkannt, dass Jesus der Messias ist. Eine von ihnen ist Lydia Montefiore. Mit über 80 Jahren fand sie in Jesus ihren Retter. Kurz vor ihrer Taufe schrieb sie folgende wunderbare Zeilen an ihre Nichte, die immer treu für sie gebetet hatte. Liebe Elle, endlich habe ich den Mut gefasst, einige deiner Briefe zu beantworten. Es ist mein Gebet, dass die ganze Welt, wie ich, glauben möge, dass Jesus Christus Gottes eingeborener Sohn ist. Er war dazu auserwählt, alle unsere Sünden am Kreuz hinwegzunehmen. Durch den Glauben an ihn werden wir gerettet. Madame R. lieh mir eine Bibel mit dem Alten und Neuen Testament. Das Alte Testament kannte ich fast auswendig, aber das Neue Testament hatte ich noch nie zuvor gelesen. Ich habe es an vielen Abenden studiert, bis meine Augen schmerzten. Wie klar und deutlich zeigt doch die Bibel das Kommen des Messias. Soweit Lydia Montefiore und sie ist nicht die Einzige. Es scheint, als sei die Zeit nicht mehr weit, in der Gott seine Geschichte mit Israel zum Abschluss bringen wird. Wie er es versprochen hat, gibt es seit 1948 wieder einen Staat Israel. Das Volk Gottes kehrt mehr und mehr in das verheißene Land zurück. Und wie Jesus es vorausgesagt hat, liegt auch Jerusalem wieder in der Hand des jüdischen Volkes. Was zu seiner und unserer Vollendung noch fehlt, ist, dass sie erweckt werden, dass sie sich wieder Gott zuwenden. Dafür aber können und sollen wir beten. Denn wenn ich das prophetische Wort richtig verstehe, wird der Teufel am Ende alles daran setzen, das Volk Israel vom Erdboden auszulöschen. Er möchte dadurch Gottes Heilsplan wenigstens an einer Stelle scheitern lassen. Satan wird viele Völker bewegen, gegen Israel in den Krieg zu ziehen. Denn wenn Israel am Boden liegt, wird ihr Herr eingreifen. Durch den Propheten Sacharja sagt Gott: Ich mache Jerusalem für alle Völker ringsum zu einer Taumelschale. Wenn sie sich an ihm vergreifen wollen, beginnen sie zu taumeln wie jemand, der starken Wein getrunken hat. Ja, ich mache Jerusalem an jenem Tag zu einem Hebestein für alle Völker. Wenn sie ihn versuchen anzuheben, werden sie sich daran die Hände wundreißen. Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem zusammentun. Aber ich werde alle Völker vernichten, die gegen Jerusalem angerückt sind. Und die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems werde ich mit einem reumütigen Geist erfüllen, der sie dazu treibt, mich um Erbarmen anzuflehen. Sie werden schuldbewusst zu mir aufblicken, weil sie meinen Beauftragten durchbohrt haben. Gottes Gefühle gegen Israel sind also nicht tot, wie manche meinen. Er liebt sein Volk immer noch genauso, wie er uns liebt. Er sagt sogar: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. So hoffe ich, dass auch wir wieder, wie unser Vater im Himmel, von Güte und Liebe zu Israel erfüllt werden. Dieses Volk darf uns nicht egal sein, denn wir sind ganz eng mit ihm verbunden. Ich schließe mit 5 Gründen, warum wir für Israel beten sollten. Erstens, als Deutsche sind wir durch unsere Vergangenheit mit den Juden ganz besonders verbunden. Uns darf deshalb die Zukunft dieses Landes nicht egal sein. Zweitens, in Israel und seinen Nachbarländern, Jordanien, Libanon, Ägypten, Syrien und den palästinensischen Autonomiegebieten, da leben so viele Menschen unter ständiger Angst und Krieg. Keinen von uns können die Bilder aus den Medien kalt lassen. Das Gebet für Israel ist also kein Gebet gegen andere Völker, sondern schließt diese mit ein. Drittens, im ganzen Nahen Osten leiden viele Menschen unter Religionskonflikten. Wir sollten darum beten, dass gerade die jüdisch-messianischen Christen und die arabischen Christen in Israel praktische Zeichen der Versöhnung setzen können. Viertens, Gottes Heilsgeschichte ist untrennbar mit dem Volk Israel verbunden. Jesus sagt, unser Heil kommt von den Juden. Die Juden sind deshalb so Paulus Geliebte um der Väter willen. Wir beten für sie, weil wir durch Gott mit ihnen verbunden sind. Und fünftens, in Gottes zukünftiger Heilsgeschichte ist Israel noch eine besondere Rolle zugedacht. Wie das im Detail aussehen wird, können wir nicht sagen. Aber wir wissen, dass unser Gebet für Israels Rettung eng mit der Rettung seiner Kinder aus allen anderen Völkern verknüpft ist. Das Gebet für Israel hält unser geistliches Auge damit auch auf die Wiederkunft unseres Herrn gerichtet. Gott sagt, wünscht Jerusalem Glück und Frieden, denn allen, die dich lieben, soll es gut gehen. Amen.